Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 157 Worum Podcast mit meiner Wenigkeit Jan Siegert und natürlich mit dem liebenswerten, dem großartigen, dem auf weißen Elefanten reitenden Thomas Kuhlmann. Aber bevor ich den zu Wort kommen lasse, muss ich sagen, sorry. Alles, was wir jetzt in den letzten Tagen euch an Content nicht haben liefern können, geht einzig und allein auf meine Kappe, denn ich bin beruflich komplett im Ausnahmezustand und deswegen musste ich Thomas trotz mehrerer Nachfragen immer wieder vertrösten. Jetzt lasse ich ihn zu Wort kommen. Mein Süßen, du bist da, ich freue mich tierisch und es tut mir leid. Ich hoffe, du redest noch mit mir.
Ja, also bitte, eigentlich sind das hier jetzt vertauschte Rollen oder wie dieses Devote in den Schmutz werfen hatte ich doch eigentlich für mich geplant.
Ja, das ist ja Übersprungshandlung meinerseits, weil ich ganz genau weiß, was heute noch auf mich zukommt. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich den Begriff bockig in den Ring werfe.
Aber um erst mal eins zu sagen, ich weiß, was du auf dem Zettel hattest die letzten Wochen. Ich weiß, was das bedeutet, ein neues Betriebssystem irgendwo drauf zu spielen, sozusagen. Egal, Redaktion, Fußballmannschaft. Es ist anstrengend, es kostet Nerven und du bist ja keine Maschine.
Ich wollte gerade sagen, unsere Lieblingsmetapher, das neue Betriebssystem. Und ich kriege so eine Ahnung davon, welche Probleme auch Ole Werner in den letzten Monaten hatte. Wenn ich auf das gucke, was bei mir beruflich in den letzten Wochen passiert ist, ist einfach unheimlich viel los gewesen. Aber das soll gar nicht Thema dieses Podcasts sein, denn geht es um Werder Bremen.
Ach Quatsch, wir sprechen über uns und über unsere Gefühle natürlich als allererstes. Denn muss ich jetzt natürlich zumindest nochmal zu Bockiggate, muss ich natürlich auch was sagen, ne? Das ist ja klar. Und du merkst schon, wie ich mich in dich reinfühle und Verständnis aufbringe dafür, dass du so wenig Zeit hast. Ich verzeih dir das. Ich sag mal, wir sind quitt, ja? Und ich verspreche dir, also ich habe gelernt, ich habe die Folge nochmal gehört und ich dachte, oh Mensch, das Alpha Kuhlmann ist tot.
Ja.
Alpha Kuhlmann ist tot. Ab jetzt, du kannst mich Don Sensiblo. Kannst du mich jetzt nennen?
Don Sensiblo. Was meinst du? Der Mann mit den Samthandschuhen.
Ja, so.
Ne? Es ist ganz witzig, weil ehrlicherweise war ich darüber hatten wir dann ja auch gesprochen, ich war, und das hast du ja auch mitbekommen, ich war in der Situation kurz irritiert, aber keine Ahnung, 30 Sekunden später waren wir dann ja auch irgendwie wieder nice miteinander.
Ja.
Und dann gab es aber halt eben dann zumindest bei Twitter, beziehungsweise bei X, gab es dann ja noch irgendwie so gewisses so leichte Irritationen in der Bubble. Sodass ich dann dachte, okay, und du meldest dich dann irgendwann und sagtest, ich hab's nochmal gehört, es tut mir leid.
Ja, mir war das gar nicht so bewusst, weil ich halt so ein arroganter, selbstherrlicher, eiskalter Alpha-Typ bin, ist mir das zuerst gar nicht so aufgefallen. Und dann habe ich es nochmal gehört und dann bekam man aber auch recht schnell, also so eine Stunde nach Veröffentlichung, war ja nur ein Quickie, kam dann auch im Fanclub in der Gruppe schon die erste, sag mal, was ist denn mit euch los und so,
ja.
Was ist denn? Ne?
Und genau.
Bekam von Cheerio liebe Grüße auch so, also das musst du mit Jan aber nochmal sprechen.
Ja, ne? Dunkle Wolken was? Im Paradies.
Ja.
Ja. Much ado about nothing. So sind wir miteinander. Da können auch mal. Das ist vielleicht für die anderen ein bisschen besser verständlich und nachvollziehbar. Wir sind in den letzten 20 Jahren in Nachrichtenredaktionen beim Radio sozialisiert worden.
Ja.
Da kann der Ton mal rauer sein, ohne dass danach irgendwie erstmal eine Mediation veranstaltet werden muss.
Ja, wir wurden mehrfach gebrochen.
Ja, genau. Gebrochen und durch die Gemeinsamkeit wieder aufgebaut. Insofern, ja. Zwischen uns ist alles cool. Ich weiß, ihr habt euch nicht wirklich Sorgen gemacht, aber ihr müsst euch keine Sorgen um die Zukunft dieses Projektes machen.
Dennoch, es ist die Geburt von Don Sensiblo.
Ja,
für 3,5 Folgen Don Sensiblo. Also, ne, es ist wie Muhammad Ali. Ich möchte nicht mehr Cassius Clay genannt werden.
Ja, genau. Ja. Ich wollte gerade sagen.
Oder Zecke Neuendorf vielleicht, der angemessenere Vergleich. Ja? Schreib mir Don Sensiblo hinten aufs Trikot.
jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt, ich wollte gerade sagen, ach so, ja genau, die Transformation zu Don Sensiblo dürfte dir allerdings auch nur leicht gefallen sein, weil wir derzeit Länderspielpause haben. Ja. Wenn da wieder ein Werder-Spiel dazwischen gewesen wäre, dann wärst du doch zu Don, weiß ich nicht, Rantinho geworden. In Anlehnung an den Rant-Opa. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war Länderspielpause. Wir hatten Zeit, unsere Werder-Seele ein bisschen runterzukommen.
Und da sind wir vielleicht, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wie wir zu unserem Titel gekommen sind für Folge
die innere Mitte, genau.
57. Die innere Mitte.
Ja. Der Ministry of Title Finding kann da nochmal kurz erläutern, wie er auf die Idee gekommen ist. Ich fand die ganz gut und ich brauchte die Erklärung dazu nur bedingt.
Naja, ich wusste also ehrlicherweise war es nicht meine Idee, sondern die von meinem Therapeuten, die innere Mitte. Nein, die innere Mitte irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also das ist so ein bisschen auf der Suche nach der inneren Mitte in so vielen Bereichen. Erstmal unsere innere Mitte.
Das hier, haben wir nachhaltig wiederhergestellt.
Haben wir ausgependelt.
Ja, ne? Genau.
Keine Lust dabei mit meinem Pendel.
Mit der Wünschelrute.
So, ich glaube, das können wir uns sparen. Wir sind
Titel meines Sexanwalts.
Wir sind soweit fein. Und mein Alternativvorschlag für den Titel Bock auf Bockig. Das hätte ich dann als Trotzreaktion in Dortmund für die Mannschaft verkauft, aber auch so, das wird gestrichen, der Titelvorschlag. Ja.
Ja, da habe ich von meinem Vetorecht Gebrauch gemacht, weil ich dann den Fokus auf diese Scheindiskussion irgendwie hätte, wär mir unverhältnismäßig groß gewesen. So. Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt.
So natürlich. Weißt. Und das hat Don Sensiblo natürlich auch sofort verstanden. Ja. Die innere Mitte passt aber auch, als dass ich mal auf unsere Folgentitel geguckt habe, auf die letzten, und die sind wirklich Homer Simpson. Juhu! Nein! Juhu! Nein! So, und auch da tut uns und auch vielleicht auch allen Fans so ein bisschen die innere Mitte wieder ganz gut. Ne? Und vielleicht hat diese Länderspielpause sogar dabei geholfen. Genauso wie ich das dann, ich klöppel das jetzt auf alles Mögliche drauf, damit ihr alle sagt, geiler Folgentitel.
Ja? Darf ich da noch einmal einhaken, weil es gerade gut passt. Okay. Geht ganz schnell. Man muss dazu aber zu unserer Verteidigung auch sagen, mit Blick auf die letzten Folgentitel, da hat eine gewisse Fußballmannschaft mit Namen Werder Bremen nicht wenig Schuld dran, dass es immer nein ist. So, deswegen, wir sind ja nun alles andere als manische Typen, aber wenn dann irgendwie so eine Triggermaschine wie Werder Bremen und Spieler unter Ole Werner ihriges tun, dann kann das schon mal passieren, dass man da ein bisschen manisch ist.
Das ist wahr. Dementsprechend stand bei Werder auch so ein bisschen im Mittelpunkt, auch medial, die Suche nach Erklärung, die Frage nach dem Trainer, die Suche nach Ursachen und die Suche nach der inneren Mitte, sag ich mal.
Ja,
und das hat jetzt, sehr interessant, können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Heute kam ein Interview, beziehungsweise gestern Abend schon ein langes Interview mit Ole im Kicker, wo er ausführlich nochmal seine Erklärung darlegt und wie soll ich sagen, vieles von dem liefert, was als Erklärung auch gefordert wurde, auch von uns, ja, und wo unterm Strich auch stehen bleibt, das Team ist auch noch ein bisschen auf der Suche nach der inneren Mitte.
Also Erklärung zur Gesamtsituation an sich jetzt.
Ja,
also
Stand der Entwicklung in der Mannschaft und zu den Problemen, die das Team noch hat und wo es hakt und so weiter. Und ich sag mal, Hashtag Hierarchie, Hashtag Ubuntu, wir haben es in den letzten Wochen schon ein bisschen gemutmaßt und spekuliert, dass das die Gründe sind. Und davon hat er wirklich einiges bestätigt, dass es halt, ein Stimmungs- und so ein Ubuntu-Ding ist, ne? Was einfach noch nicht da ist und womit wir halt auch schon versucht haben, so einige Dinge zu erklären, wie zum Beispiel das Spiel in Darmstadt oder so.
Hast du das Interview komplett lesen können?
Nee, leider nicht.
Aber wir haben schon auch also so zumindest so viele Auszüge zu schnappen gekriegt, dass man sich aber schon ein Bild davon machen kann, wie er grundsätzlich drauf guckt, ne? Also auf die Gesamtsituation. Richtig. Viele Zitate dabei gewesen, die für uns jetzt wir müssen hier nicht über Nachvollziehbarkeit reden, das ist ja für jeden subjektiv, aber zumindest so, dass man jetzt nicht denkt, hey, was faselt der da? Ja, sondern das ist schon aus Sicht eines Fußballtrainers erstmal plausibel, was er zu den ganzen einzelnen Punkten offensichtlich gesagt hat.
Ja, und es hat mich jetzt auch persönlich so ein bisschen beruhigt, ja, in meiner, was meine Muttergefühle gegenüber Werder Bremen angeht, ne, weil wie gesagt, wir genau über diese Punkte auch schon gesprochen hatten, ohne es genau zu wissen, ne, und wir hatten es halt nur geahnt, dass diese Mechanismen halt noch nicht stimmen und dieses Teambuilding noch nicht da ist. Und wenn er das so auch so sieht, dann bin ich erstmal schon mal beruhigt, dass wir da nicht komplett noch ganz andere Dinge nicht erkannt haben oder er in dem Interview den Eindruck macht, dass er das überhaupt nicht schnallen würde oder so. Das ist ja wirklich 0,0 der Fall.
Ich habe jetzt mal so die letzten Tage auch die mediale Diskussion über das Thema Werder an sich irgendwie versucht, ein bisschen mit mehr Ruhe zu verfolgen. Immer dann, wenn es mir irgendwie zeitlich möglich war. Bin in dem Kontext auch nochmal gestolpert über diverse Kommentare und Ansätze, Hashtag Trainerdiskussion. Darüber hatten wir letzte Folge auch schon ein bisschen gesprochen, oder vorletzte Folge. Würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Ist jetzt ein Stück weit auch gefreestyled, weil wir jetzt irgendwie uns in den letzten Tagen und auch im Vorgespräch darüber nicht unterhalten haben. Aber sag mal, was du darüber denkst. Ja, also wir haben jetzt gerade gesagt, dass das durchaus alles mehr oder weniger plausibel klingt, wenn es darum geht, dass Ole Werner sich verhält zu das Team hat sich noch nicht gefunden, Stichwort Ubuntu, ne? Und aufeinander halt auch sagt, abgestimmt. So.
Was habt ihr denn erwartet? Also es ist genau. Noch nichts passiert, was nicht genau so einkalkuliert war. Ja. Ne?
Aber einer der Hauptkritikpunkte war ja in den letzten Wochen, und darüber hatten wir auch gesprochen. Wir haben dazu nicht wirklich Kritik geäußert, aber wir haben es besprochen, und es ist in den letzten Tagen in den Zeitungen auch immer wieder genannt worden und in den Artikeln über Ole Werner, nämlich die Tatsache, dass fernab von allem Teamgeist und das Team beieinander halten und die Gefahr, die Kabine zu verlieren und you name it, ne, dass er aber trotzdem offensichtlich es nicht schafft, das Bleeding zu stoppen, wie wir so schön sagen. Ja, also dass wirklich anhaltend über einen Zeitraum von 6, 7, 8 Monaten die Defensivleistungen größtenteils wirklich erschreckend sind, was ja leider so ist, misst sich an der Zahl der Gegentore in saisonübergreifend, nicht nur jetzt in der Hinrunde, misst sich auch an der Tatsache, gut, darüber hatten wir schon gesprochen, dass der Vergleich hinkt, aber trotzdem die Tabelle von 2023, also Rückrunde letzte Saison, Anfang Hinrunde dieser Saison, ist Werder letzter, abgeschlagen. Ja, was die Punkteausbeute angeht, was die gefangenen Tore angeht, was die geschossenen Tore angeht. Und die Frage ist halt, muss ein guter Trainer oder muss ein Profitrainer nicht in der Lage sein, wenn eine Entwicklung sich so lange hinzieht, ein Stück weit zumindest Maßnahmen an der Hand zu haben, die der Mannschaft helfen, erst einmal wirklich diesen Abwärtstrend zu stoppen. Und das scheint ihm ja nach wie vor nicht zu gelingen. Nee, genau. Glaubst du, dass das auch zu erklären ist mit den Dingen, die er ins Feld führt? Oder ist er da eigentlich auch ratlos, wenn es darum geht, was müssen wir denn jetzt noch tun?
Ich glaube, das sind genau die Dinge, die jetzt auf dem Tisch liegen, ja, die er ja auch angesprochen hat, und ich glaube, da ist überhaupt keine Ratlosigkeit, sondern also ich würde das genauso einschätzen, oder hatten wir ja auch in den letzten Wochen schon, dass so die Situation ist und wir jetzt in dieser Phase sind, uns neu zu formieren. Ja, so, er hat in diesem Interview ich überlege gerade, ob es vielleicht Sinn macht, erstmal einen kurzen Rückblick auf dieses Hoffenheim-Spiel zu machen.
Das wäre meine Brücke dahin gewesen, ne? weil die Kritik an der Abwehrleistung, die ist ja nicht erst seit Hoffenheim oder nicht erst in dem Zeitraum vor dem Hoffenheim-Spiel passiert, sondern wir haben im Prinzip immer wieder Spiele dabei gehabt, wo wir gesagt haben, Alter, das ist ja wirklich defensiv unterirdisch. Also Darmstadt war ja so ein Spiel auch, ne? Heidenheim war so ein Spiel, ja, wo sie einfach wirklich schmerzhaft den Arsch versohlt bekommen haben mit unerklärlichen individuellen Fehlern. Und da setzt halt meine Frage an. Weißt du, spätestens ab dem Punkt, wo du zwei Spiele erlebst wie Heidenheim und Darmstadt, musst du dann als Trainer nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du sagst, okay, pass mal auf, Leute, lass uns mal bitte versuchen, die ersten 30 bis 45 Minuten den Fokus darauf zu legen, dass wir uns stabilisieren, was die Defensivarbeit angeht. Ja, und das ist ihm jetzt ich sage nicht, das ist ihm nicht gelungen, ich sage, das haben wir die letzten drei Spiele in der ersten Halbzeit einfach nicht gesehen. Ja. Alle drei Spiele haben begonnen mit einer sehr ängstlichen bis fahrigen Leistung, vor allem des Defensivverbunds.
Ja. Das stimmt, aber wie gesagt, auch da stellt sich die Frage, ist das dann immer noch die Verantwortung des Trainers, wenn du siehst, wie diese Tore fallen?
Ja.
Ne? Also, dann lass uns mal kurz reinspringen in das Hoffenheim-Spiel. Ne? Müssen wir ja nicht, ist ja gefühlt auch schon echt lange her.
Allerdings.
Die erste Titelidee, als es noch Hoffnung gab, dass du Zeit hast, war Dumm und Dingert.
Ja, weil ja das stimmt allerdings.
Einerseits, wie dumm ist es da, sich noch nach dieser wirklich, wirklich guten, fand ich, im Stadion, zweiten Halbzeit, sich da noch das 2-3 einschenken zu lassen. Und über Dingert muss man in dem Fall, ohne Ausreden suchen zu wollen, ja auch reden, dass da drei spielentscheidende Szenen gegen uns entschieden wurden, die vielleicht alle drei in sich nicht falsch sind, aber auch nicht alle richtig und die alle gegen uns ausfallen und die natürlich auch
Das Spiel Abseits von Jinma
verändern. Ne? Das Abseits von Jinma, wo du denkst, was sind das? Die Locken.
Genau.
Torlinien oder kalibrierte Linientechnik bei SAP, ich weiß es nicht. Aber dann ist, also kann genauso gut gleiche Höhe sein, genauso wie das angebliche Foul von Woltemade, als er durch ist gegen Brooks.
Das darf doch auch nicht wahr sein, ey.
So. Ne? Unglücklich, fällt auch gegen uns. Und dann halt noch da, vor dem 2-3, ne? Also mindestens so ein Einsatz auch gegen Jung, weswegen der Ball dann wieder in die Mitte fällt, wo keiner ist.
Ja.
Ne? So, davon mal ganz abgesehen. Wie kriegen wir die Gegentore? Da waren wir ja stehen geblieben. Ne?
Ja.
Das erste Tor kriegen wir wieder früh. Und SV Wenzhorn hatte da sehr schöne Screenshots auf Twitter, ex-Twitter ge-ex-tweetet, wo man das wirklich sehr gut sehen kann. Das ist nicht die Schuld der letzten Reihe, ja, sondern du siehst, wie Vogt den Ball hat und den Ball zentral, ja, also durch zwei Reihen durchspielt und im Rückraum genau in der Zentrale hinter Lienen, der mit zwei anderen zum Pressing drauf geht, aber auch nicht so richtig. Prömel läuft sich frei in seinem Rückraum, ist komplett alleine. Ja, Friedel will reparieren, ne, ausputzen, geht raus, ist zu spät und dann kommt der One-Touch-Pass von Prümel, der Weltklasse ist. So, und dann läuft Bayer Laufduell gegen Rapp. Ja, da sieht aber jeder Abwehrspieler, sieht da schlecht aus. Ja, und der Fehler passiert vorher. Der passiert im Zentrum. Ne?
Ja, aber im Stadion sah es halt trotzdem so gemein einfach aus.
Ja, aber es war so auch einfach. Aber der Fehler passiert, es ist kein Fehler der letzten drei, sondern das ist ein Fehler, der passiert in der Zentrale. Ne? Lienen passt nicht auf, er weiß nicht, wie er sich in diesem Pressing, ne? Also es ist noch nicht automatisiert, jetzt gehen alle rauf, ne? Oder es ist halt auch nicht Lienens Schuld, weil Prümel kommt ja auch irgendwo her, niemand sagt was, ja, der kommt ja irgendwo her, also aus einem anderen Raum, wo dann auch die anderen Mittelfeldspieler nicht aufpassen, unsere, ne? So, und dass dann natürlich die letzte Reihe doof aussieht, das ist klar, ja. Und genau wie das zweite Tor, das fällt auch in diesem Sechserraum. Ne, da zieht Sko von links rein, drei sind schon bei ihm und Lienen geht noch als Vierter drauf und macht damit Prömel frei und er ist alleine.
Ja.
Ne? So, das ist nicht alles Lienens Schuld, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber das bedeutet, da ist halt das große Problem, dass die Abwehrspieler dann noch schlechter aussehen lässt. Dass da im Zentrum noch keine Abläufe und noch keine automatisierte Raumaufteilung drin ist im Team und sich das da noch nicht gefunden hat.
Ja, so, ja, ja, genau.
Das nur zum Thema unsere schlechte Abwehr. Ne? Ja, okay, aber will ich nur zu bedenken geben, das fängt halt nicht in der letzten Reihe an, sondern Verteidigen fängt halt auch schon vorher an.
Ja, und ich glaube, dass halt eben dann letzten Endes die Bestandsaufnahme für das Spiel Hoffenheim ja ohnehin auch nicht war, diese krassen individuellen Fehler, sondern die Bestandsaufnahme war generell erste Halbzeit wieder unterirdisch, weil ängstlich, weil fahrig, weil nichts ineinander griff und im krassen Kontrast dazu ja eine wirklich gute zweite Halbzeit.
Richtig.
Das muss man ja auch mal sagen, die war ja wirklich gut, also die war ja auch offensiv eine 180-Grad-Wende zu dem, was wir in den ersten 45 Minuten gesehen haben.
Habe ich nämlich genauso gesehen. Und deswegen fand ich auch das nicht angebracht, nach diesem Spiel eine Trainerfrage zu stellen. Also dieses Spiel, fand ich, war eher ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ne? Denn man darf auch zwei Sachen nicht vergessen. Erstens Hoffenheim, vielleicht eins der fünf formstärksten Teams der Liga gewesen.
Ja, genau.
Ne? Also das ist ja wirklich eine richtig gefährliche Truppe.
Und du kommst ja sogar noch zurück
mit dem
Ausgleich.
Richtig.
Ne?
Und die zweite Halbzeit, das war spielerisch natürlich nicht das, wo wir irgendwann mal hinwollen. Ne?
Ja.
Aber es war Kampf, es war Einsatz, ne? Es war Beißen, Kratzen und sich mit dem Stadion den Punkt erkämpfen. Ja. Und ich war komplett zufrieden nach dem Ausgleich. Das fand ich, also hätte ich gesagt, okay, das war alles nicht schön, aber wir haben uns hier den Arsch auf und wir haben uns diesen Punkt verdient. Und
ich habe sogar
war
noch
ich
auf das Momentum gehofft.
Völlig zufrieden.
Ne? Ja.
Und dann, ja, und das dritte Tor fällt wieder im Zentrum. Ja,
also, ja, und das ist dann halt auch Bülter, ganz ehrlich, wie oft macht Bülter solche Tore?
Mhm.
Da aus 23 Metern den Ball so gut treffen.
Aber wie oft steht er so frei?
Ja, genau.
Ja. Gehört halt auch zur Wahrheit. So,
und du, trotz allem im Nachgange dieses Spiels, eben, also erstmal ganz grundsätzlich, ne, eigentlich war das, und es war jetzt das zweite Mal, dass ich im Stadion war diese Saison, war das in der Summe eigentlich ein total, ja, also der Punkt wäre verdient gewesen, also auch mit dem Corteo ja vorher noch und so, ne, hatten wir uns ja auch noch gesehen. Die Stimmung war eigentlich mega, selbst im Stadion war die Stimmung gut.
Ja.
Und es hat wirklich Spaß gemacht, vor allem dann auch mit der zweiten Halbzeit, wirklich extrem ärgerlich, dass dann ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Tor von Jinma war, das wäre der Ausgleich gewesen,
ja,
ne?
Richtig.
Da hat die Bude ja nochmal richtig gebrannt, ey. Das war uns wirklich nicht aufgefallen, dass das angeht. Ich meine, diese gezogene, als ich die Bilder danach gesehen habe, wie sie da die Linie kalibriert haben, ey.
Ja. Ja, okay. Wir können es nicht mehr ändern, dumm und dänger, ne? Aber wenn man das alles betrachtet so, dann ist das alles andere als ein Katastrophenszenario. ne? Also dieses Spiel. Natürlich sah
Wie
das
fandst
nicht
du ihn denn? Wie fandst du denn Kater?
Noch unauffällig. Und das war, wenn wir mal auf gerade die Aufstellung und unsere Spieltagstipps schauen, da war schon viel Hübsches dabei. Nur völlig falsch lagen wir natürlich mit unserer Einschätzung Kater 60 Minuten. Es waren 59 und dann war das ja wirklich auch vor.
Und da hat der Oberschenkel zugemacht.
Oh Mann, und das war direkt, ich saß ja West, ja.
Ja.
Und ich sag mal, Hashtag Sichtbehinderung, man kann Glück haben.
Ja.
Man kann
die
aber auch
keine.
Da sitzen, wo wir saßen. Aber okay, natürlich, sehr beweglich im Oberkörper, kannst du meine Sitznachbarn fragen, die sind, glaube ich, immer noch sauer. Aber dann fasst er sich da und du siehst es schon und du merkst richtig schon, wie er selber so innerlich zusammenbricht.
Zusammensackt, ja.
Ey, Mann. Ja, ärgerlich. Und auch das ist natürlich ein Ding, ne? Wie soll sich die neue innere Mitte finden, wenn im Prinzip die Idee ja war, wir bauen die Hierarchie um Nabi Keita.
Ja.
So, und jetzt wirst du dann nochmal zurückgeworfen. Und man muss aber halt auch sagen, als er dann verletzt draußen war, wurde Werder ja noch stärker, beziehungsweise wurde zumindest noch entschlossener. Also da hatte ich zumindest irgendwie so ein bisschen Trotzreaktionsgefühl und so ein bisschen jetzt erst recht. Und das fand ich gut irgendwie. Das war für mich in den letzten Folgen immer gesagt, so ey, Problem, ich schätze dich groß ein, die Mannschaft funktioniert noch nicht und so. Und da dachte ich zum ersten Mal, dass sie sich auch wirklich gesagt haben, alle zusammen so, und jetzt kämpfen wir sie nieder. So. Leo kam auch rein und hat, ne?
Ja, man hat schon gemerkt, dass er brannte, ne?
Leo Sachen gemacht, so.
Ja.
Und insofern, ich war 2-2, ich war echt glücklich zu dem Moment.
Und Stay macht das Tor auch gut, ne?
Ja, Flanke Grosso.
Ja, genau. Ja, mein Gott, wie gesagt, also für mich jetzt auch in der Summe dann wirklich ärgerlich, das abzugeben, auch mit dem, was jetzt kommt, ne, mit dem Programm, was wir jetzt vor der Brust haben, aber nichts, wo man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, Armutszeugnis und Offenbarungseid, so.
Nee. Und dennoch kamen ja nach dem Spiel explizit die Fragen nach dem Trainer, ja.
Ja.
Und ja, auch das eindeutige Statement von Baumann war das, glaube ich, ne? Ey, darüber sprechen wir gar nicht, ne? Das ist überhaupt kein Thema. Und Leute, guckt doch mal, wo wir herkommen. Und es gab eine Umfrage in der Deichstube, wo eine leichte Mehrheit von über 50%, ne, die Frage ist, Ole Werner noch der richtige Trainer, mit Nein beantwortet haben, fand ich krass. Also hat mich echt gewundert.
Immerhin 22.000 Teilnehmer.
Weil ich die Lage auch, gut, ich das komplett anders einschätze. Naja, und dann kam jetzt halt das große Interview von Werner im Kicker, ne, was wir eben schon meinten. So, und da merkst du schon, dass die sich intern natürlich auch zusammengesetzt haben mit ihm und gesagt haben, also schätze ich mal, ne, ey, mach dir keine Sorgen und natürlich ist das kein Thema, Quatsch, ja, aber mach noch mal ein bisschen Kommunikation so. Mach noch mal ein bisschen Erklär. Dings, ne? Und warte ja, auch nicht bis zur PK, sondern...
Ja, aber die 53,6 oder 53,7% aus der Umfrage von der Deichstube, die wirst du mit dem Interview im Kicker erfahrungsgemäß auch nicht mehr erreichen können.
Ja.
Das sind dann leider Gottes die Leute, die uns auch unter unsere Worum-Podcast-Postings schreiben, haltet ihr nur weiter an ihm fest, das hat uns schon mal in die zweite Liga gebracht. lange Rede. Und ich bleib dabei, ich habe das neulich auch nochmal gepostet und mir da auch wieder Kommentare eingehandelt, die von Unverständnis oder nur so strotzten.
Ja.
Ich kann die Argumentation der Verantwortlichen nachvollziehen, zu sagen, wir sind diejenigen, die mitbekommen, wie er mit der Mannschaft umgeht, die seine Erklärungen 1:1 hören, die ihn auch kritisch hinterfragen. Und im Austausch mit Ole Werner haben wir nach wie vor das Gefühl, dass er komplett der richtige Trainer ist. So, ne, damit kann ich dann erstmal arbeiten. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Ole Werner mit der Mannschaft ist und wie er sich verhält.
Hat sich ja auch ganz klar hinter ihn gestellt. Also
ja, also deswegen ich sage, ich kann es verstehen nein, diese Haltung hat Werder nicht in die zweite Liga gebracht, dass ich es verstehen kann, sondern
nochmal danke für Michael Kutzop damals.
Ja, genau. Ja. Und deswegen ich gucke mir das jetzt noch mit an. Es hat sich nichts daran geändert, worüber wir die letzten Folgen auch schon gesprochen haben, ja, zu sagen, es muss jetzt langsam was passieren, aber ich kann die Dinge, die er erklärt, auch total nachvollziehen. Nämlich, dass er sagt, ey, das muss ich einfach finden.
Ja. Ja,
ich kann mich sogar noch an einen dieser beiden Podcast-Typen vom Worum Podcast erinnern, die in der Sommerpause gesagt haben, ich gehe stark davon aus, dass Werder eine deutlich bessere Rückrunde als Hinrunde spielen wird in diesem Jahr. Ja.
Das war ich,
und das, glaub ich. Passt auch in der zeitlichen Abfolge in die Argumentation von Ole Werner hinein.
Ja, aber genau deswegen, ne? Ich fand schon, das war, und da teile ich auch Ole Werners Argument, ne, das er schon mehrfach angebracht hat und jetzt auch nochmal in dem langen Kicker-Interview, dass er sagt, ey Leute, was erwartet ihr denn?
Ja. Ja.
Also, was wäre denn realistisch mehr möglich gewesen als das, was wir gemacht haben? Und denk mal, wo wir herkommen. Ja. Ja,
und in dem Kontext liebe ich halt auch diese Statistiken, die dann immer ins Feld geführt werden. Ja. Ole Werner hat mittlerweile den drittschlechtesten Punktedurchschnitt der Trainer der letzten, weiß ich nicht, 25 Jahre. Ja.
Ja.
Wo die Argumentation halt einfach komplett aus dem Kontext gerissen ist. So, wo er mit Trainern verglichen wird, die teilweise mit UEFA-Cup-Kadern irgendwie gearbeitet haben und schlecht waren. Ja. Und der Typ verwaltet halt in 2 Jahren das absolute finanzielle Elend. Ja. Sportlich, ja, und macht gemessen an dem, finde ich, jetzt bislang erstmal einen Job, wo man jetzt nicht sagt, 2 Jahre Vollkatastrophe, sondern wo man halt eben sagt, die ersten 15 Monate waren echt beeindruckend und jetzt struggelt er halt und trotzdem finde ich, kann man trotzdem
noch nicht.
Mal.
Er struggelt doch nicht mal. Also die,
ja, oder wer da struggelt, du weißt, was ich meine.
Ja, ich sehe das auch so, ne, wenn man sich das überlegt. Und deswegen hat mich diese hohe Stimmenanzahl, die sich gegen ihn ausgesprochen haben, auch wirklich gewundert. Mhm. Weil wenn du bedenkst, dass wir vom 10. Platz in der zweiten Liga kommen, aufgestiegen sind, ja, ohne Sorgen die Klasse gehalten haben. Ja, und jetzt den Kader umbauen, um das weiter zu entwickeln und eine Bundesligamannschaft zu werden und nicht noch ein Jahr spielen zu müssen wie Darmstadt 98, um in der Liga zu bleiben. Also, das ist mir, kann ich seine sein Unverständnis, was ich ja auch so ein bisschen daraus interpretiere, auch aus seinen PK-Äußerungen, kann ich total nachvollziehen, ne? Dass man denkt, ey, wir sind aufgestiegen, haben die Klasse gehalten, haben 20 Millionen Transferüberschuss gemacht bei einem notorisch klammen Verein, der, ne, der kurz vorm Punktabzug steht. Ja. Leute, wo sanieren hier ganz oben auf der Liste stand. Ja. Also wirklich.
Ja. Und das ändert trotzdem nichts daran. Und das haben wir auch schon gesagt, ja, dass eine Entwicklung halt erkennbar bleiben muss unter diesen Aspekten. Ja. Richtig. Und das dazu gehört auch, dass jetzt in den nächsten Wochen halt eben Verbesserungen zu sehen sein müssen, wenn es darum geht, eine Struktur im Team wieder aufzubauen, genau. Eine Hierarchie wieder aufzubauen und so. Aber das jetzt zu fordern, ja, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Transfermarkt ist jetzt seit 6 Wochen zu, ja. Du kannst nicht in 6 Wochen, weiß ich nicht, mit dem Verlust eines wichtigen Spielers und jungen ausländischen Spielern, die Sprachprobleme haben, die nachrücken, nicht erwarten, dass das alles von heute auf morgen super funktioniert, sondern du musst hoffen und gucken, dass du die Struktur nachhaltiger aufgebaut kriegst. Ja.
Nee, Entschuldige.
Ich wollte nur sagen, ohne jetzt zu negieren, dass deine Entwicklung erkennbar bleiben muss oder erkennbar werden muss, aber die Sprünge, die von einigen jetzt bereits vorhanden sein müssten und das alles am Trainer festmachen, so weit bin ich einfach noch nicht.
Nein,
so.
Und das ist ja auch nicht alles nur Sache des Trainers, sondern du musst ja auch ein bisschen was von den Spielern verlangen. Ja. Die müssen ja auch mitmachen und die haben ja auch ihren Teil dazu beizutragen. Ein Trainer ist ja kein Hexenmeister, ja, der da dann irgendwie Puzzlestücke zusammensetzt oder mit dem Controller irgendwie 4 Häkchen setzt und dann läuft der Laden. So ist es ja nicht. Guck mal, alles ist auf Cater aufgebaut gewesen, ja. Cater hat 60 Minuten gespielt bisher, ja, und fällt jetzt wieder aus. Fällt ja weg. Das heißt, dieser Umbruch ist ja auf ihn zugeschnitten. Also die zentrale Person ist im Moment nicht da. Ja. Andere schaffen es nicht, da reinzukommen. Ja. Demann und Lienen haben gute Ansätze, aber du merkst bei beiden, dass sie noch nicht auf Bundesliga-Level sind. Ja. Ja. Ähnlich wie es bei Steje war, der hat ein halbes Jahr gebraucht.
So. Ja, sogar noch,
und das
sogar noch
ist
länger.
Einfach so. Und du musst halt auch bedenken, dass so für Lienen und Demann, das sind Spieler zum Beispiel, oder auch Kovnatski, die jetzt erstmal in ihrer Karriereplanung einen großen Step geschafft haben. Ja. So. Und das heißt auch nicht mehr 120% hungrig sind, sondern jetzt erstmal denken, so, jetzt bin ich erstmal in der Bundesliga, ne? So. Ja. Ne? Das darf man alles nicht vergessen. Das sind alles, aber es liegt nicht nur am Trainer. Die Spieler müssen da schon mitziehen. So, und das muss sich finden. Und du hast einen Bittencourt, einen Beleidigten im Kader, du hast einen Friedel, der geschwächelt hat, haben wir drüber gesprochen, ja. Du hast einen Groß, dessen Autorität angeschlagen ist und so weiter. Du hast eine strugglende Innenverteidiger wie Pieper, du hast einen lustlosen Weiser. Und so weiter und so weiter. Und die Spieler müssen schon mitziehen. Da kann nicht ein Trainer kommen und mit Photoshop ein Lächeln ins Gesicht machen und dann läuft's wieder. Ne? Ja. Also klar ist es Trainersache, aber die Spieler sind auch gefordert.
Ja. Du und weil es jetzt irgendwie neu ist, die würde ja in der Diskussion, der Automatismus ist ja, wir müssen irgendwas machen, ja, irgendwas muss passieren. Ja. Die Deichstube hat neu, das habe ich ehrlicherweise noch überhaupt nicht durchgespielt, irgendwie gesagt, warum holt Werder eigentlich keine Ahnung, Innenverteidiger oder Spieler, die jetzt halt ablösefrei sind. Ja, ich meine, Bayern überlegt sich Jerome Boateng irgendwie wieder in die Reihen zu holen.
Ich glaube, die haben sich gegen ihn entschieden jetzt, oder? Ist
das nicht so? Das habe ich jetzt nicht mehr mitverfolgt, aber egal, also sie haben ja auf jeden Fall zumindest mal laut drüber nachgedacht. Mhm. Ja. Wäre das denn nicht eigentlich auch eine Möglichkeit für Werder?
Ich wäre
Wie
dafür,
siehst du das?
Also wenn, dann irgendjemanden, der nicht vorbestraft ist, gerne.
Ja.
Aber Amen. Gut, meine guck in den Bayern-Aufsichtsrat und in den, naja, okay.
Hatte ich dann nicht ein Foto gesehen, auch von Sokratis?
Sokratis ist, glaube ich, arbeitslos gerade. Und
wobei, der ist vorbestraft, oder? Für diverse Straßenschlägereien im Viertel.
Ich bin nicht sicher, ich würde es nicht ausschließen. Und hier Mustafi.
Ach, stimmt, Mustafi auch?
Ja.
Schroder Mustafi, ja.
Aber war
ja, ey, keine Ahnung, macht sowas Sinn? Das ist doch auch Quatsch, oder? Jetzt jemanden dazu zu holen, der irgendwie, den du auch komplett neu, der ja wirklich auch überhaupt nichts weiß über defensive Strukturen und Automatismen und so. Macht sowas generell Sinn? Das macht doch auch eigentlich erst ab einem gewissen Qualitätslevel Sinn.
Ja, oder? Genau. Der muss ja sofort dich besser machen, denn sonst bringt das nichts. Und wenn du dir überlegst, Bayern hat sich auch gegen Boateng entschieden. Ne? Mainz hat doch Gilavogi geholt. Ne? Das auch, glaube ich, aus dem Jobcenter raus sozusagen. Ne? so auch für Stabilität und Sicherheit hinten in der Abwehr. Aber der spielt natürlich auch nicht sofort. Der braucht auch 2-3 Wochen.
Ja. Ne? Bis er wieder im Saft steht.
Und wenn man sich überlegt, Herr Bonucci, ne, der bei Union auch erstens wenig spielt und wenn dann auch ziemlich schlecht.
Ja.
Ne, und das ist ja nun wirklich vermutlich, also wenn ich einen Wunschzettel hätte, hätte ich da Bonucci bitte für Werder Bremen drauf geschrieben vom halben Jahr.
Ja, genau.
Das ist halt alles nicht so einfach, ne? Boah, schwer zu sagen. Also
lieber nicht, oder? Ich meine, mal abgesehen davon, dass du da natürlich auch erstmal mutmaßlich mit so Leuten wie Mustafi oder so dir auch noch einen Gehaltsposten reinholst, der ja nun auch die Hand aufhalten wird erstmal.
Ja.
Ja, nee, vielleicht wirklich eine Schnapsidee. Ich glaube, die Deichstube hatte das auch konkreter dann sogar nachgefragt und das haben Fritz und Baumann, glaube ich, dann auch relativ schnell wieder eingefangen beziehungsweise das vom Tisch gewischt und gesagt so, nee, komm, das ist nicht wirklich eine Option für uns.
Was ich allerdings geil finden würde und wo ich vielleicht dafür wäre, wäre vielleicht in der Winterpause irgendwo so einen alten Haudegen, der irgendwo nicht mehr Stammkraft ist, zu holen. Einer, der im Saft steht, ne, der schon eine halbe Saison irgendwo gespielt hat. Ja. So Julio César damals.
Ja,
weißt du?
Genau. So die Geschichte von Alofs aus dem Podcast von Moritz Kasseide, das ist auch so geil.
So gut, den sie irgendwie geholt haben, da war der schon 36.
Und Spielerberater.
Ja, und Spielerberater.
Und meint so, ich bin in 2 Wochen wieder da und kam dann wieder und war topfit.
Gib mir 2 Wochen. Und ist nicht viel gelaufen, aber Stellungsspiel und Erfahrung und ne, vor dem hatten alle Respekt. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, jetzt irgendwie einen Vertragslosen zu holen, ich glaube, alleine vom Fitnesslevel würde ich davon.
Ja, das ist wahrscheinlich, ja, glaube ich auch. Das ist, glaube ich auch.
Und ich glaube auch, dass wir schon in der Lage sind, hinten besser zu stehen, wenn 2 Dinge zusammenkommen, ja, aber wir haben das zum Beispiel bewiesen in Freiburg, wo wir ja auch so unglücklich verloren haben, ne, 0-1, weißt du noch,
ne? Ja, klar.
Da haben wir auch nicht schön gespielt, aber weniger gepresst, weniger riskiert,
genau, konzentrierter verteidigt,
gestanden und die Mitte war dicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gespielt hat.
Grosso. Das war das Spiel, wo sie sich so aufgeregt hatten, dass wieder Grosso und wieder Jung gespielt haben. Dabei ist Line doch jetzt da und der hat doch gegen Bayern ganz gut gespielt.
Egal, wer das spielt. Aber da liegt an der Spiel. Aber wenn sie die Mitte zu... So, dann glaube ich, wenn der Gegner weniger Möglichkeiten hat, da mit 3 oder 4 Spielern auf unsere Abwehrreihe zuzulaufen, also ne, wenn wir die Mitte nicht zu... Oder wenn wir die Mitte zukriegen, dann fangen wir auch nicht so viele Tore. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen spiel, was du kannst. Cool, Mann, spiel, was du kannst, was mein Trainer immer gesagt hat.
Gut, Freitagabend ist es nun Dortmund.
Ja, aber vielleicht spielt uns das ja in die Karten, weil da sind wir ja nun wirklich, da haben wir ja nun gar nichts zu verlieren.
Lass mich noch mal kurz überlegen, wie viel Ex-Werderaner hat Dortmund noch gleich? Julian Brandt, Niklas Füllkrug.
Ja, nee, Brandt war nie bei Werder, oder?
Ja gut, ist ein Bremer Jung, aber dort in der Jugend war der bei Werder meines Wissens nach, oder?
Ich meine nicht.
Nee? Mm-mm. Nur bei Oberneuland?
Ja, aber okay. Die spielentscheidenden Tore, denke ich eher, machen Ginma und Bittencourt dann.
Ach so, ja, stimmt.
Als Ex-Dortmunder.
Oh, das wäre auch schön. Das wäre wirklich auch schön. Aber ich befürchte leider, dass Füllkrug trifft, oder? Ausgeruht durch den Privatjet-Flug aus den USA zurück nach Deutschland. Ja, was für eine geile Geschichte ist das denn?
Ja, siehst du, das hätte er bei Werder Bremen nicht gekriegt. Die hätten ihm so einen Rainbow-Tours-Bus irgendwo geschickt, um den abzuholen, vielleicht aus Kostengründen.
Nee, aber stimmt, ne? Die Dortmunder fliegen mit dem Privatjet, der Verein zahlt den Privatjet. Ne? Hab ich gelesen, dass Füllkrug und Hummels auch gesagt haben, ja, das ist doch eine hochprofessionelle Einstellung.
Hochprofessionell ist es ja auch. Ja, ist es ja auch. Und die fliegen Mittwoch zurück, ne, nach dem zweiten Länderspiel gegen Mexiko, ne, DFB-Länderspiel. Brandt und wer ist der vierte? Sind doch vier.
Hummels, Brandt, Füllkrug und Süle. Ja, unter dem Aspekt könnte man sich vielleicht nochmal die ganzen Nachhaltigkeitsprojekte von Borussia Dortmund nochmal genau. Nein, ich habe ja nur Angst. Ich unke nur rum, weil ich nun gut. Aber ja, mein Gott, Terzic hat, glaube ich, oder ich hab dazu einen Kicker-Artikel überflogen. Terzic sagte irgendwie sinngemäß, ich will, dass die Jungs wenigstens dann, wenn wir schon Freitagabend spielen müssen, nach so einer Länderspielreise, dass die Jungs dann wenigstens 2 Tage im eigenen Bett pennen können, bevor sie Freitagabend für uns wieder ran müssen. Deswegen holen wir sie mit einem Privatjet zurück. Ja, mein Gott. Wer es kann.
Und da ist 2 Tage besser als das ist.
Okay. Ja, offenbar. Sollen sie halt machen. Ist ja nun nicht so, dass sie nicht auch ohne die vier Favorit wären gegen Werder Bremen. Mhm. Aber hey.
Ich spreche da nochmal mit meinem Therapeuten drüber, über diese Zwei-Nächte-Theorie. Apropos Kicker, du hast so viel im Kicker gelesen. Habe ich das eigentlich erzählt eben, als ich hier ankam? Bin ich als erstes in die Sportredaktion. Ja. Ne? Weil ich wollte dieses komplette Ole Werner-Interview, das ist ja auch in der Printausgabe. So, weil, ne, wenn man für dieses Kicker-Abo, das kostet ja irgendwie 15,90, da tut mir leid, so, da spekuliere ich lieber und tu so in meiner Filterblase, dass ich genau weiß, was Ole Werner gesagt hat.
Ja, natürlich.
Nein, aber dann war ich in der Sportredaktion bei NDR Info natürlich, die Herren alle beim Essen natürlich, ja. Dachte, hier liegt irgendwo ein Kicker rum. So wie früher, weißt du?
Als haben die auch abbestellt, ne?
In der Sportredaktion lag der Kicker immer neben dem Aschenbecher. Verstehst du? Ja. Und es waren Berge von Papier. Das ist ein papierloses Büro da.
Ja, das heißt, die greifen mittlerweile auch alle elektronisch drauf zurück.
Ja.
Da kann der Kuhlmann, der digitale Analogiker, kann dann nicht mehr mopsen.
Der digitale Analogiker, der anonyme Analogiker.
Der anonyme.
Auch das werde ich in meiner Gruppensitzung bei den anonymen Analogikern, werde ich das erzählen. Dann wollte ich, Kicker Print aus gibt es noch. Und ist das noch in der Mitte? Ist doch dann Druckerschwert.
Was fragst du mich denn? Ja, ich weiß es doch nicht. Du erzählst ja Geschichten von, weiß ich nicht, 1986, das weiß ich nicht mehr. Ja. Ich habe den Kicker gefühlt in Papierform bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr in den Fingern gehalten.
So. Und deswegen machen wir das wie alle, die sich nur digital informieren. Wir spekulieren einfach, weil uns die Paywall zu teuer ist.
Ja. So viel zu fundierter journalistischer Arbeit. Aber so. Dortmund, Freitagabend, jetzt sag mal ganz kurz,
ja.
Unter normalen Umständen kriegen wir da eine Schraube, oder? Auch wenn die Erinnerungen an den Schotten mit dem Bart immer noch lebendig in mir sind. Und ich werde auch aus Prinzip am Freitag das großartige 6-Minuten-T-Shirt vom Eisen Bremen tragen, dem die Spielminuten verewigt sind, als wir das 3-2 geholt haben in Dortmund. Aber im Normalfall keine Chance, oder?
Ungefähr für 4 Sekunden hatte ich den Titel History Repeating im Kopf.
Ja.
Und dann habe ich mir selber auf die Finger gehauen und gedacht, ey, war das schön, oder?
Neu im Worum Podcast Shop, T-Shirt History Repeating, vorne drauf History Repeating, Dortmund Werder, hinten drauf, manische Depression.
Ja, mein Lieber, ich weiß nicht, um detailliert aufs Spiel zu gucken, möchte ich erstmal wissen, ob der Privatflieger heil ankommt, hier von Borussia,
ja, da müssen wir noch ein bisschen warten.
Also Dortmund hat ja die letzten Wochen, ich sag mal, seriös gespielt. Ja. Und übrigens, Gruß an Christoph Bührhaus, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, wenn nicht böse sein. Ein treuer Hörer und sehr geschätzter Twitter-Gesprächspartner von mir, der uns hört. Und der aber eigentlich auch tief bei der Borussia verwurzelt ist. Und der sagt bei denen genau dasselbe. Bester Saisonstart seit 5 Jahren. Ja, irgendwie.
Ach, ernsthaft?
Dortmund 14 Spiele ungeschlagen oder so. Aber Teile der Fans auf den Barrikaden. Ja, das ist nicht Borussia Dortmund. Das sieht nicht gut aus.
Das habe ich im Kopf. So als Echo.
Wenn Terzic nicht endlich lernt, ohne Can zu spielen. Also so von den Formulierungen her. Erinnerte das doch sehr auch an andere
Fan-Bubbles. An die Worum-Podcast-Bubble.
Ja, sag ich mal. Und da beruhigt einen dann auch, ne, dass das vielleicht so die allgemeine Anspruchshaltung ist, weil Dortmund ja im Moment ja, liefert ab.
Ja, aber nichtsdestotrotz, Freitagabend, Flutlicht, 83.000 im Signal Iduna Park und in der Sturmspitze Ex-Werderaner Niklas Füllkrug,
ja,
der bestimmt nicht jubeln will, wenn er jubeln wird, wenn er den Doppelpack schnürt, aber
der bestimmt noch wieder seine Werder-Schienbeinschützer.
Ja, genau. Die holt er dann wahrscheinlich, die holt er wahrscheinlich triumphierend raus, wenn er vor der Südtribüne abbiegt zum Jubeln. aber du hast dich jetzt erfolgreich um die Antwort auf die Frage gedrückt. Normal keine Chance, oder?
Nee, also ein Sieg, nee, normal eigentlich keine Chance. Auf der anderen Seite vielleicht eine Mini-Chance, weil wir jetzt aus einer anderen Position kommen. Ja, also die letzten Spiele waren alle so, dass alle gedacht haben, okay, ja, also Werder mindestens ebenbürtig oder zu Hause gegen Hoffenheim, da müssen wir eigentlich was holen und so. Mhm. Hier absolut nichts zu erwarten und deswegen vielleicht diese leichte Underdog-Mentalität. Vielleicht auch so eine Trotzreaktion jetzt ohne Cater und ne, wie in der zweiten Halbzeit Hoffenheim und vielleicht auch Druck und Ungeduld im Dortmunder Stadion, wenn ja. Dortmund ja. nicht und wie gesagt, aus deren Sicht sind wir Schießbuden.
Wollte ich gerade sagen, Kanonenfutter.
Ja. Wo die ein 4-0 erwarten bei unserer miesen Abwehr, in Anführungszeichen, denken sie. Ja. So, und ja, vielleicht
0-0 halten bis zur Pause und die Dortmunder mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine schicken.
Ja.
Und dann gucken wir mal, was geht.
Ja, und dann kommt, dann kommt die Büffelrakete.
Genau, aber ja, die heißt ein Jinma mittlerweile.
Ja.
Ist eine Büffelchen-Rakete, aber immer eine Rakete. Wir sollten seriös bleiben und sagen demzufolge, wir müssen den Verlauf der Woche abwarten, bevor es sich lohnt, Aufstellungen zu raten und Tipps abzugeben. Oder ja. wollen wir ins Blaue schießen
nee,
jetzt?
Nee.
Ne?
Möchte
okay.
ich noch nicht.
Dann gucken wir, ob wir Rate die Aufstellung und die Tipps in ein hörbares Produkt verwandeln oder ob wir es einfach über unsere Social Media Accounts rausblähen, wie man so schön sagt. Gucken wir nochmal, halten wir euch auf dem Laufenden, oder?
Ja, würde ich sagen. Ich war da auch nicht so aktiv irgendwie. Wir sind ja auch bei Blue Sky, aber alle, die denken, dass ich Twitter so brach liegen lasse, weil ich bei Blue Sky, nee, ich lasse das beides brach. Im Moment.
Ja, momentan ist einfach viel los und ja, wir müssen, bei Blue Sky müssen wir noch laufen lernen, allesamt miteinander. Deswegen erwartet da nicht zu viel Interaktion, aber das kommt bestimmt auch noch irgendwann. In diesem Sinne, Herr Dr. Kuhlmann, es war mir eine große Ehre, mit Ihnen seit langem mal wieder gesprochen zu haben gefühlt. Wir werden uns dann en Detail auf das Dortmund-Spiel zu einem anderen Zeitpunkt in dieser Woche auslassen.
Ja.
Ich hoffe, du kommst trotzdem noch gut durch die frisch angefangene Woche. In Bremen ist ja auch Freimarkt, das gebe ich mir diese Woche noch mit den Kids, bevor okay. es dann ins Wochenendangstkorsett in Richtung Dortmund geht. Ich werde es mir wenigstens am Fernseher angucken. Und tschüss. Guckst du es im Froggies wieder?
Ja.
Klares Ja. Ja. Sehr gut. In diesem Sinne. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Mal gucken, wie das Länderspiel morgen. Ist das morgen? Morgen ist das, ne?
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
Dienstag auf Mittwoch, also quasi übermorgen. Ja, mal gucken, vielleicht fällt ja der eine oder andere Dortmunder noch mit einem Zwicken im Oberschenkel unerwartet für das Werder-Spiel aus. Ja, ihr seht schon, der Sieger hält sich wieder an dem letzten Strohhalm, der noch irgendwie greifen kann, fest. Ja,
ich merke schon, was der Nagelsmann für eine Euphorie in dir ausgelöst hat.
Ja, genau. Bevor man den Angstschweiß noch durchs Mikro tropfen hört, sage ich lieber tschüss und wünsche euch ja zum 17. Mal eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder, meinen Süßen. Wir schnacken bilateral, deswegen macht's erstmal gut. Bis dann.
Gute Woche, gute Spiele.